Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Stell dir vor, du kaufst dir heute ein frisches Brot. Du schneidest ein paar Scheiben ab und den Rest legst auf die Seite. Zwei, drei Tage später ist es hart und vielleicht ein bisschen trocken und du denkst dir, ach komm, das esse ich eh nicht mehr. Und so landet das Brot im Abfall.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Diese Szene passiert jeden Tag zigtausendfach. Allein in der Schweiz werden jedes Jahr über 300'000 Tonnen essbare Lebensmittel weggeworfen. Brot steht dabei ganz oben auf der Liste. Es ist günstig, immer verfügbar und scheinbar leicht verzichtbar. Aber mit jedem Laib, der im Abfall landet, verschwenden wir Ressourcen. Wasser, Energie und Arbeit. Und das belastet unser Klima. Aber warum passiert das genau? Und was können wir dagegen machen? Als Einzelperson, aber auch als Gesellschaft? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich heute mit dem Claudio Beretta. Er ist Umweltwissenschaftler bei der ZHAW und der Präsident von foodwaste.ch. Herr Beretta, herzlich willkommen im Durchblick.
Guten Tag.
Herr Beretta, wann haben Sie das letzte Mal etwas wegwerfen müssen, das Sie im privaten Haushalt nicht mehr können essen?
Das letzte Mal ist tatsächlich noch nicht so lange her. Das war am Dienstag, eine Brotscheibe, die im Brotkasten schimmelig geworden ist. Und das war mir einmal mehr eine Lehre, dass in den warm, feuchten Sommertagen der Brotkasten einfach kein guter Lagerort ist. Und seither haben wir das Brot weder im Leinentuch im Kühlschrank.
Das ist ein guter Trick. Ja. Dann bleibt es noch ein bisschen länger.
Deutlich länger, genau.
Wir reden heute über Lebensmittelverschwendung. Wie gross ist das Problem eigentlich in der Schweiz?
Ja, sehr gross. Wenn wir es mengenmässig anschauen, dann kann man sich vorstellen, eine Lastwagenkolonne von Zürich bis auf Madrid. Die Füllung von diesen Lastwagen, das sind etwa 140'000 Lastwagen, entspricht der Menge Food Waste oder Lebensmittelverlust, die in der Schweiz jedes Jahr anfallen. Das sind etwa 2,8 Millionen Tonnen, also eine riesige Menge.
Jetzt, wo werden denn eigentlich am meisten Lebensmittel verschwendet? Also sind es beim Produzent, im Handel oder bei uns daheim?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir uns so Container von Supermärkten vorstellen, dann tippen wir oft automatisch auf einen Detailhandel. Aber der Schein trügt hier. Es ist tatsächlich bei uns daheim und es ist ein Vielfaches von dem, was im Handel weggeworfen wird. Wir sind Nummer eins und an zweiter Stelle sonst ist noch die Verarbeitung, die ist auf einem ähnlichen Niveau mengenmässig. Aber das sind vieles auch Nebenprodukte, wie zum Beispiel Kleien oder Molken. Und die haben dann gleich nicht das gleiche Potenzial. Also zum Beispiel ein Kilo Molken ist nicht so wertvoll und nährstoffreich wie ein Kilo Käse, den wir daheim wegwerfen. Das heisst, daheim haben wir wirklich das Nummer 1 Potenzial in der Hand.
Auf Social Media tauchen ja immer wieder Videos auf, wo beim Produzent oder bei Grosshändlern containerweise Essen weggeworfen wird. Was hat das auf sich?
Volle Container, die sind natürlich sehr eindrücklich. Das sind meistens völlig einwandfreie Produkte. Aber noch eindrücklicher wird das Ganze, wenn man realisiert, dass sie nur die Spitze vom Eisberg sind. Also das, was vor und nach dem Laderegal verschwendet wird oder verloren geht, das ist etwa nochmal 20 Mal mehr. Und dann merkt man, das ist wirklich eine riesige Dimension.
Aber die grösste Zahl ist bei uns im privaten Haushalt. Was sind dort so die gravierendsten Ursachen?
Ich würde sagen, das, was mir am meisten wehtut, ist, wenn Leute etwas wegwerfen und gar nicht realisieren, was sie damit anrichten. Schlussendlich ist die Gleichung relativ einfach. Mehr wegwerfen bedeutet, dass wir ja mehr Lebensmittel in der Schweiz brauchen. Das heisst, wir müssen mehr importieren und zum Teil eben auch aus Ländern, wo Mangel herrscht. Das heisst, das führt zu Mangel an anderen Orten. Auf die ganze Umwelt können wir sicher noch sprechen. Und jetzt so bezüglich Ursache ist sicher ein wichtiger Grund, dass man einfach beim Einkaufen verführt ist von diesem riesigen Angebot in den Regal und dann halt mehr einkauft, als man braucht. Je nachdem auch hungrig einkauft und so den Bedarf überschätzt und nachher dann halt etwas schlecht wird daheim.
Wenn wir im Laden sind, dann sehen wir ja meistens nur das schönste Gemüse und Obst. Wir haben gerade diesen Monat auf blick.ch von einem Aargauer Bauer berichtet, der kurz vor der Verzweiflung war, weil er hat einem Grossverteiler seine Krise nicht können verkaufen, weil die 1 mm zu klein waren. Also wer bestimmt eigentlich, ob das Gemüse und das Obst der richtigen Normen und Ästhetik entspricht und dass es am Schluss dann wirklich auch beim Grossverteiler landet?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch nicht einfach ein Akteur oder das haben wir nicht einmal entschieden, so macht man es. Sondern das ist auch ein bisschen tragisch an der Sache, das hat sich über Jahre wie eine Spirale hochgespielt. Eine Spirale zwischen Angebot und Nachfrage oder Erwartungshaltung der Konsumenten. Und entsprechend kann man auch nicht irgendeine Schuldung erklären oder so, sondern das ist das Produkt von einer Entwicklung in die Richtung. Vor allem einfach, weil wir so ein hohes Angebot haben in der Schweiz, dass wir es uns auch haben können leisten. In der Schweiz haben wir eine der höchsten Zahlungskräfte verglichen mit anderen Ländern. Und das bedeutet, dass wir natürlich uns immer alles können leisten auf dem Weltmarkt. Also haben immer ein sehr grosses Angebot. Das heisst, wenn dann ein Detailhändler in Konkurrenz steht mit den anderen Läden, dann hat er einen Vorteil, wenn er noch ein bisschen schönes und attraktives und farbenfrohes Gemüse- und Früchtregal beim Eingang anstellt. Und so hat sich das gegenseitig hochgeschaukelt. Dann müssen ja wieder der andere doch noch ein bisschen besser sein und nachher Konsumenten gewöhnen sich daran. Und wenn es den einen plötzlich nicht mehr macht, dann hat er plötzlich einen Nachteil. Und darum ist auch die einzige Chance, um da wieder entgegenwirken, dass wir schrittweise alle zusammen zurückgehen, also dass die ganze Branche handelt und dass auch die Konsumenten wieder bewusst sind, dass das Käse, weil es kleiner ist, kein bisschen schlechter ist.
Mhm. Und was passiert eigentlich dann mit den Gemüse und Obst, wo halt nicht diesen Normen entspricht?
Leider wird sehr vieles, also entweder kann es sein, dass schon auf dem Feld aussortiert wird, dann wird es wieder untergepflügt. Man kann sagen, die Nährstoffe gehen ja dann wieder zurück, ist nicht so schlimm. Je nach Kultur haben aber sehr vieles schon investiert. Land und Düngemittel und der Traktor, der umfahrende Emissionen hat und Pestizide. Und das ist alles damit nachher verschwendet. Also wenn man dort einen höheren Ertrag kann holen kann, haben wir schon dort einen riesen Effekt. Wenn es aber erst nachher aussortiert wird, dann ist, was auch noch eine gute verhältnismäßige Verwertung ist, wenn es an Tier verfüttert wird. Aber sehr oft landet es dann auch in der Biogasanlage. Und das ist natürlich extrem schade, gerade wenn man noch denkt, wenn etwas die Form nicht perfekt ist, man könnte sie zu einer Suppe oder zu etwas verarbeiten, wo man die Form nicht mehr sieht. Und da ist aber oft die Industrie zu wenig noch flexibel, um dann auch spontane Überschüsse so zu verwerten.
Jetzt, welche psychologischen Mechanismen stecken dahinter, wenn jetzt ein Mensch ein Lebensmittel fortwirft, das eben eigentlich noch essbar wäre?
Also jetzt in Bezug auf die Normen würde ich sagen, nein, stark bei uns irgendwie verankert ist, eben auch durch die Spirale, die entstanden ist, dass man ein perfektes Produkt, wenn alle gleich gross und sehr ähnlich aussehen, irgendwie automatisch unbewusst assoziiert mit besser. Und das ist natürlich sehr absurd, weil denken wir zum Beispiel an einen Apfel. Damit die so perfekt alle gleich gross, alle gleiche Form, gleiche Oberfläche können haben, für das muss man sehr viel Pestizide anwenden. Das heisst, auf der Kehrseite davon ist dann, dass man Pestizide anwendet und schlussendlich wieder zum Beispiel das Trinkwasser versucht. Und die Kehrseite ist natürlich den Leuten nicht bewusst. Also vieles ist mangelndes Bewusstsein. Sonst, ja jetzt nicht eine psychologische Studie gemacht, aber ich würde sagen, vielleicht so drei Effekte kommen gerade in den Sinn. Verdrängung. Man sagt sich, das passiert mir nie wieder. Oder Gleichgültigkeit. Was soll's? Geht ja anders, ist so viel schlimmer. Oder dann vielleicht auch bei einzelnen Status. Ich kann mir ja leisten. Ich bin nicht darauf angewiesen, jedes Brösel aufzuessen.
Das ist gerade ein gutes Stichwort, sind es vorher schon erwähnt. Es ist immer verfügbar und wir leben halt auch in einem Land, wo wir, ja, am Sonntag haben die Läden zu, aber ich meine, sonst haben wir wirklich 6 Tage in der Woche können wir einkaufen, wenn ich gerade am Viertag ist. Ist es schon auch so ein bisschen ein Luxusproblem von der reichen westlichen Gesellschaft, so ein bisschen eine Art Wohlstandsverwahrlosung?
Das ist ganz stark so und das tut mir auch am meisten weh, wenn ich die ganze Situation anschaue. Was wir in unserem Land wahrnehmen, ist ja praktisch überall Überfluss. In jedem Supermarkt, wo wir gehen, dort sind die Regale völlig voll. Und hat mich beeindruckt, wenn man die FAO-Zahlen anschaut, dann sieht man, dass die Lebensmittelversorgungssicherheit, also dass die Regale immer voll sind, die hat in Europa und Nordamerika zugenommen in den letzten Jahren, aber in allen anderen Ländern und Kontinenten hat sie abgenommen. Und das ist ja derart absurd. Die anderen Kontinente sind dort, wo heute auch die hungernden Menschen und die ärmeren Menschen sind. Und die werden noch mehr von Mangel betroffen. Und das heisst, wir sind hier in einer völlig künstlichen Situation, die nur möglich ist, weil die Schweiz eine der grössten Kaufkräfte hat, Top 10 in der Welt und sich einfach alles kann leisten, auch wenn gerade eine Mangelsituation ist. Und dann haben wir gar nie das natürliche Verhältnis, dass eigentlich Lebensmittel knapp sind und dass wir sie wertvoll und schonend damit umgehen.
Ja, und schonend sollten wir auch mit unserer Umwelt umgehen. Jetzt die Lebensmittelverschwendung, was bedeutet das genau für das Klima?
Für das Klima ist natürlich ein Rieseneffekt. Die Klimaemissionen entsprechen etwa wie jedem dritten Auto, das auf der Straße ist, wenn man es jetzt vergleicht, also auf die Schweiz betrachtet. Also man könnte jedes dritte Auto aus dem Verkehr nehmen und dann hat man gleich viel erreicht, wie wenn wir Food Waste reduzieren, wo man eigentlich nicht mehr verzichtet. Wenn man die ganze Umweltbelastung anschaut, inklusive Landverbrauch und so, das mit einer Ökobilanz berechnet, dann ist sogar jedes zweite Auto auf der Strasse. Und was auch noch anschaulich ist, wenn man das Ackerland vergleicht, das wir brauchen, einfach um die Lebensmittel herzustellen, die am Schluss nicht im Magen landen, das ist etwa so gross wie der ganze, also nicht nur die Landwirtschaftsfläche, die ganze Fläche vom Kanton Wallis, einer der grössten Schweizer Kantone.
Gehen wir mal zu den Lösungen. Was funktioniert in Ihrer Sicht am besten? Also Apps, Foodsharing, was macht wirklich den Unterschied?
Also schlussendlich, was wirklich den Unterschied macht, ist die Summe von der kleinen Lösung. Also ich würde sagen, wenn wir versuchen, die Veränderung in der Welt zu sein, die wir unseren Kindern auch würden wünschen, dann haben wir am meisten erreicht. Und vor allem, wenn wir das machen, egal wie klein die Handlung und der Effekt ist. Weil das ist schon meine Betrachtung von den letzten über 10 Jahren, wo ich das Thema behandle und auch forsche dazu. Es gibt einfach keine Universallösung. Man kann jedes Problem abbrechen bis zu ganz kleinen Stellen. Und am Schluss muss man wirklich die kleinen Probleme lösen und damit aber auch motivierend. Jede einzelne Handlung zählt und zusammen haben wir auch das grosse Problem in der Hand. Konkret kommen wir vielleicht noch drauf. Sie haben Foodsharing genannt, das kann ich natürlich sehr, sehr empfehlen. Ich würde sagen, es ist eine super Chance, um Win-Win-Situation zu schaffen. Es ist sehr spannend auch für die, was machen, weil man jetzt hinter die Kulissen von Betrieben sieht, die man abholen kann. Zum Beispiel bin ich schon ein paar Mal bei Restaurants abholen, dann kommt man in die Küche rein und sieht auch, kann mit den Leuten reden und sieht auch die Herausforderung, dass man ein Buffet bis am Schluss voll hat und was nachher zurückkommt. Und gewisses kann man auch brauchen, anders nicht. Das lebt man dann mit ganz anderen Augen. Ist auch eine Gelegenheit, um spannend neue Menschen zu treffen. Und ein bisschen Perspektivenwechsel. Man tut einmal nicht Essen mit Geld kaufen, sondern indem man ein bisschen Zeit investiert. Schlussendlich ist es gar nicht viel Zeit. Eine kleine Einführung und dann ist man voll dabei. Man kann etwas Gutes für die Umwelt machen und für mich persönlich das Schönste daran, man kann einfach Essen teilen und so auch Freude verschenken.
Wie weit kommt man mit politischer Regulierung? Also was muss gesetzlich passieren?
Die Politik, würde ich sagen, ist ganz ein wichtiges Puzzleteil im Ganzen. Wir haben gesagt, jede Handlung zählt, aber die Politik muss auch ihre Rolle dazu beitragen. Es gibt verschiedene Bereiche. Einer ist Anreiz schaffen. Zum Beispiel lokales Überschussgemüse. Das ist oft zu aufwendig, weil so billige Importprodukte in Konkurrenz stehen. Und das könnte man ein bisschen subventionieren, zum Beispiel mit Direktzahlungsbeiträgen, so wie es heute schon gibt, zur Verarbeitung von Frischobst. Und dann wird das plötzlich rentabel und das wäre natürlich ein Gamechanger für auch kleinere Unternehmen, die da Start-up-Lösungen haben. Dann könnte die Politik verbindliche Ziele schaffen. Das hat gegenüber den freiwilligen Zielen, die jetzt schon bestehen, den Vorteil, dass alle Unternehmen mitmachen und ist so eine Art Schutz von diesen Unternehmen, die sehr viel machen, die vorbildlich voranschreiten, dass nicht andere Unternehmen einfach Trittbrett fahren und von dem profitieren und nachher vielleicht Erfahrungen gratis umsetzen. Und schließlich der Abbau von rechtlichen Hürden ist auch ganz ein wichtiger Bereich. Zum Beispiel bei der Verarbeitung gibt es einige so Beispiele wie Schoki in der Produktion. Das ist oft, wenn man in einer Anlage weisse Schoki produziert hat, dann geht man nachher mit einer anderen, dunkleren Schoki auf die Anlage. Und dann gibt es in einem gewissen Bereich eine Übergangsphase, wo gemischte Schoki entsteht, wo einwandfrei ist, auch eigentlich spannend zu messen, aber wo dann regulatorische, rechtliche Hindernisse sind, wie kann man das deklarieren, ist dann nicht immer gleich zusammengesetzt und so, und dort muss sich auch die rechtliche Grundlage noch anpassen.
Das Food Waste ist ja doch schon ein längeres Thema. Hat es in den letzten Jahren abgenommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das muss ich vor allem noch ein bisschen vertrösten, aber nicht mehr lange. Wir sind mit dem Bundesamt für Umwelt involviert in ein grosses Monitoring-Projekt, wo jetzt Daten ausgewertet werden. Es hat ja eine nationale Branchenvereinbarung gegeben, wo schon um die 40 Unternehmen von Verarbeitung, Handel und Gastronomie unterzeichnet haben und entsprechend sich auch bekannt haben, Daten zu liefern. Und die sind jetzt ausgewertet worden. Und dieses Jahr noch wird ein Bericht rauskommen zum aktuellen Stand von Food Waste, wo man erst einen Einblick kriegt, ob jetzt in der letzten Phase tatsächlich eine Reduktion stattgefunden hat.
Sie sind der Präsident von foodwaste.ch. Was bewegt die Organisation im Thema Lebensmittelverschwendung in der Schweiz genau?
Ursprünglich ist es entstanden aus zwei Masterarbeiten, eine von mir und eine von einem Kollegen von Portugal, die geschätzt haben, das erste Mal, wie viel Lebensmittelverluste in der Schweiz entstehen. Und dann haben wir uns nachher gesagt, das ist ja unglaublich, da steckt so ein Potenzial dahinter. Da wollen wir auch, dass das nicht in der Schublade landet und etwas daraus passiert. Und so haben wir mit noch weiteren Kollegen foodwaste.ch gegründet. Und das Ziel war, einfach einmal eine Vermittlungs- und Wissensplattform machen, um das Wissen von der Wissenschaft nach Hause zu tragen, an die Bevölkerung und an den Ort, wo Entscheide gefällt werden. Und im Verlauf der Zeit hat sich das dann weiterentwickelt, sind immer wieder auch neue Handlungsbereiche dazugekommen und jetzt ist so der Fokus sehr stark auch auf den Konsumenten und auf verschiedene Aktionen zum Sensibilisieren, zum Bewusstsein schaffen. Zum Beispiel ein sehr recht bekanntes Projekt ist Foodsafe Bankett, wo man mit Überschüssen aus lokalen Gemüse und Früchten kocht und das dann gratis den Passanten in der Stadt abgibt und gleichzeitig Informationen verbreitet. Und so schaffen wir immer positiv und wollen auch ein positives Erlebnis kreieren bei den Leuten, weil schlussendlich Lebensmittel gehen durch den Magen und wir können das nur über einen positiven Zugang auch lösen, das Problem.
Jetzt, wie positiv sind Sie gestimmt, dass es in den nächsten 10 Jahren das Problem spürbar können, dass wir das alle zusammen können, spürbar verkleinern?
Also für mich ist sehr klar, dass in den nächsten Jahren sehr viel passiert und auch muss passieren. Und ich bin auch sehr zuversichtlich von der Entwicklung her, also die Entwicklung selber ist leider nicht so positiv. Es sind ja laufend wieder neue Hitzerekord, Hitzesommer, verschüttete Dörfer, Lawinen, Platten, die jetzt verschüttet ist, das hängt alles zusammen. Und je mehr solche Events einfach wiederkehrend kommen und uns auch immer wieder persönlich betreffen, desto mehr gehen uns allen die Augen auf, dass so kann es einfach nicht weitergehen. Die Wissenschaft, die sagt das ja schon lange voraus und sieht auch die Zusammenhänge sehr klar. Und Food Waste ist die erste und die einfachste Massnahme, wo man sehr vieles erreichen kann, wo viele Unternehmen sogar noch Geld sparen können, wenn sie das Potenzial erkennen und auch die ersten Schritte gemacht haben. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich, das wird vorwärts gehen.
Wenn Sie jetzt unseren Hörerinnen und Hörern eine einzige Veränderung in ihrem Alltag müssen auf den Weg geben, was wäre, welche wäre das?
Wir haben ja davon gesprochen, von dieser Diskrepanz, die vollen Supermarktregale, die nur möglich sind, weil wir uns alles als Schweiz können leisten und so importieren. Und eigentlich die Kehrseite sind vom Mangel im Rest der Welt. Und mein Tipp wäre jetzt, jedes Mal, wenn wir im Supermarkt stehen, erstens einfach eine Sekunde Dankbarkeit, dass wir so ein unglaubliches Angebot haben. Und im zweiten Schritt nochmal überlegen, brauche ich das wirklich?
Herr Beretta, danke Ihnen viel, viel mehr für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Sehr gern, vielen Dank.
Was sind eure Tricks, um den Food Waste zu reduzieren? Und habt ihr noch spannende Themenvorschläge, die wir beim Durchblick mal nachgehen sollten? Dann schreiben Sie uns doch in den Kommentar oder an durchblick@ringe.ch. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört. Mein Name ist Fabian Schmid und den Abschluss macht der Reto Scherrer mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Nur etwa 5% vom Universum sind sichtbare Materie. Der Rest ist dunkle Materie, rund 27%, und dunkle Energie, rund 68%.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.